Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was gab es in den ersten 11 Januartagen in Hannover? Die Antwort: Es gab 0,0 Sonnenstunden. Nix. Keine Minute Sonne war dabei. Das ist schon eine sehr trübe Bilanz. Damit gehörte Hannover in dieser Zeit zu den sonnenlosesten Städten in ganz Deutschland. Und wir waren ja nicht sehr weit davon entfernt. Da waren wir nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens. Wie schön, als nach den vielen Tagen grau in grau dann endlich die Sonne durch die Wolken brach. Gestern Mittag auch. Das war schon wirklich toll, als diese weiße Winterwelt für eine kurze Zeit unter blauem Himmel im Licht der Sonne leuchtete. Die Sehnsucht nach Licht steckt in uns allen, tief in uns drin. Unser Körper braucht Licht. Fehlt es auf längere Zeit, produziert der Körper weniger Serotonin. Und das ist der Botenstoff, der die Aktivität anregt. Stimmung und Unternehmungslust sinken immer tiefer. Und was dem Körper in dunklen Phasen an Serotonin fehlt, das hat er gleichzeitig an Melatonin zu viel. Was ist das? Das ist ein Schlafhormon, das bei Lichtmangel automatisch ausgeschüttet wird. Müdigkeit ist die Folge. Und so werden wir auch tagsüber schläfrig, antriebslos. Unser Körper braucht einfach Licht und unsere Seele noch viel mehr. Und so suchen wir Licht und viele suchen auch eine innere Erleuchtung. Licht für die Seele. Die esoterischen Angebote und besonders fernöstliche Religionen, die scheinen da eine ganz beliebte Adresse zu sein auf der Suche nach Erleuchtung. So heißt es etwa in einer Einführung zum Buddhismus: Erleuchtung ist die Erfahrung, dass Körper, Gedanken und Gefühle gar kein wirkliches Ich sind und störende Gefühle nicht mehr vorhanden sind. Das ist die sogenannte kleine Erleuchtung. Die Buddha-Natur des eigenen Geistes jenseits von Hoffnung und Furcht und falschen Vorstellungen erfahren zu können, nennt man dann die volle Erleuchtung. Ist das Erleuchtung, das Ich zu verlieren? Überhaupt keine störenden, ja gar keine Gefühle mehr, keine Hoffnung und Furcht? Die Sicht der Bibel ist eine völlig andere. Gerade unser Ich ist Gott ganz wichtig, mit all seinen Gefühlen und Gedanken. Das Ich geht nicht auf in irgendeinem allgemeinen Nicht-Ich. Nein, Gott ist ganz persönlich. Er sucht den Kontakt zu jedem Einzelnen von uns mit allen Gefühlen. Der Mensch ist ganzheitlich zu sehen, eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Mit Denken, Fühlen, Handeln, da kann man nichts auseinandernehmen, da kann man nichts trennen. Und dieser ganze Mensch braucht Erleuchtung, braucht Licht. Tja, ein Licht, das nicht in uns ist. Ein Licht, das nur von außen kommen kann, ja nur von dem kommen kann, der einst sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ein Licht, das nur von dem kommen kann, der selber das Licht ist, Jesus Christus. Und da hat das schon einen sehr tiefen Sinn, wenn die Christen vor vielen, vielen Jahrhunderten die Feier der Geburt Jesu, obwohl keiner den genauen Termin wusste, aber man hat diese Feier ganz bewusst in die allerdunkelste Jahreszeit hineingelegt. In die Zeit der Wintersonnenwende, Weihnachten, das Licht kommt in unsere Dunkelheit. Das war doch die Botschaft. Und wir sind jetzt in der Epiphanias-Zeit. Epiphanias, das heißt Erscheinung des Lichtes. Gerade diese Epiphanias-Zeit ist so gefüllt mit biblischen Texten und Liedern über das Licht. Vor 2 Wochen erst hat Jürgen Wiegel hier gepredigt über »Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt«. Und heute schon wieder geht es um das Licht. Es ist so wichtig für unser Leben. Ich möchte in 3 Abschnitten einige Verse aus dem vorgegebenen Predigttext aus Johannes 12 lesen. Ein wenig habe ich den Zusammenhang mit hineingenommen. Und dazu möchte ich 3 Überschriften wählen. Erstens das Licht suchen. Zweitens zum Licht führen. Und drittens ans Licht glauben. Erstens das Licht suchen. Johannes 12, Vers 20 und der folgende Vers. Wir bleiben dazu sitzen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Wir wollten Jesus gerne sehen. Liebe Gemeinde, das ist wirklich faszinierend, was da passiert. Hier ist von einigen Griechen die Rede, die zu Jesus wollen. Wie kommen die überhaupt nach Jerusalem? Was haben die da zu suchen? Eins ist klar, sie suchten dort keine Finanzhilfen, keine Euro-Rettungsaktionen. Sie suchten das Licht. Sie waren heraufgekommen, so heißt es hier, die hohen Berge von Jerusalem, um anzubeten auf dem Fest. Das Passafest stand kurz bevor. Ausgerechnet Griechen kommen. Griechen, deren Kultur und Sprache, deren Religion und Philosophie und Weisheit, deren Kunst und Baukunst, die gesamte Zivilisation der Antike beherrschten. Selbst noch Jahrhunderte, nachdem die politische Macht längst schon an Rom übergegangen war. Die Griechen mit ihrer Kultur, das war das Maß der Dinge. Und diese Griechen, die spüren auf einmal all ihre Weisheit, all ihr Glanz, all ihre Götter, all das füllt sie nicht aus. Sie spüren eine Leere in sich, eine Dunkelheit. Das zuzugeben. Dazu gehört eine Menge Mut. Sich dann auf den Weg zu machen, in so eine Provinzhauptstadt Jerusalem, dahin zu pilgern, um dort Erleuchtung bei dem Gott eines unterjochten Volkes zu besuchen. Was müssen die für einen Spott ertragen haben von ihren Nachbarn und Freunden? Wie? Nach Jerusalem wollt ihr? Seid ihr denn verrückt geworden? Das ist ein junges Paar. Leute, die haben was erreicht, Haus gebaut, 2 entzückende Kinder, im Beruf richtig Erfolg, Karriere, im Sportverein sehr angesehen. Und die spüren auf einmal, hey, das kann irgendwie nicht alles sein, da muss doch noch mehr sein. Und sie suchen nach dem Licht, sie suchen nach mehr. Sie melden sich bei einem Alpha-Kurs an und finden Jesus. Und dann der Spott der Freunde. Na, ihr seid wohl nicht ganz dicht. Was ist denn das für eine neue Masche, die ihr da habt? Ich finde das so stark von diesen Griechen hier, dass die sich auf den steilen, beschwerlichen Weg hoch nach Jerusalem machen, um das Licht zu suchen. Und sie suchen dann nicht nur bei diesem prächtigen Tempel, sondern sie suchen bei Jesus. Sie haben da was gehört von diesem Jesus und dem wollen sie auf die Spur kommen. Griechen, Heiden, nicht Juden. Der alte fromme Mann Simeon, der Jesus 8 Tage nach seiner Geburt sieht, der sagt: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, ein Licht zu erleuchten die Heiden. Und hier, bei diesen Griechen hier, erfüllt sich diese Prophezeiung. Erstens das Licht suchen. Wollen wir doch von diesen Griechen lernen. wollen wir doch selber uns immer wieder auf die Suche machen, Jesus suchen im Alltag, in unserem Leben. Immer wieder und immer wieder neu. Er wird sich finden lassen. Wir hören den Predigttext weiter unter der Überschrift, und das ist das zweite, zum Licht führen. Da heißt es ja also, die Griechen traten zu Philippus und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wieso gehen diese Griechen nun ausgerechnet zu Philippus? Wieso gehen die denn nicht zu Petrus oder Johannes oder Jakobus? Wir haben eben im Evangelium gehört, von Jutta Wesemann vorgelesen, dass das doch die drei Jünger waren, die den besten Draht zu Jesus hatten. Petrus, Johannes, Jakobus, das war sozusagen, ja, die haben sich so ein bisschen als Elitetruppe gesehen. Das waren die viel prominenteren Jesus-Nachfolger, vielleicht die frommeren. Zu denen gehen die Griechen nicht. Sie gehen zu Philippus. Warum? Nun, es ist vielleicht gar nicht so schwer zu verstehen. Philippus hatte einen durch und durch griechischen Namen. Er war ganz griechisch geprägt, schon vom Elternhaus her. Seine Eltern müssen große Verehrer der griechischen Kultur gewesen sein, denn sein Name Philippus ist der Name des Vaters von Alexander dem Großen. Und damals hat man die Namen sehr bewusst ausgewählt. Und so war Philippus geradezu der ideale Ansprechpartner für die Griechen. Er sprach gut Griechisch, er kannte das griechische Denken. Ist das nicht toll, wie Gott uns Menschen mit unserer so ganz unterschiedlichen Biografie, mit unserer unterschiedlichen Prägung, unserem unterschiedlichen Stil gebraucht? Gott braucht eben nicht nur die ganz Frommen, die immer in der ersten Reihe sind, die Petrus-Leute. Gott braucht vielleicht gerade dich, der du vielleicht denkst, ach so, beim Glauben und so, da spiele ich nicht gerade die erste Geige, der du dich eher im Hintergrund hältst. Er braucht dich mit deinen Kontakten im Beruf, in dem Verein, wo du bist, in der Nachbarschaft, im Dorfleben. Du kannst andere zu Jesus, zur Gemeinde, zum Gottesdienst führen. Philippus, der hat das schon einmal gemacht, bei seinem Freund Nathanael. Das ist auch eine interessante Geschichte. Dem Nathanael hat er ganz begeistert erzählt, du, weißt du was, wir haben den gefunden, den Messias, den Retter. Jesus von Nazareth ist es. Und dann das Tolle an Philippus, er lässt sich nicht gleich entmutigen. Denn er kriegt erstmal eine kalte Dusche, eine Abfuhr von Nathanael. Der sagt ihm, hä, aus Nazareth? Was soll denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Was macht Philippus? Der startet jetzt nicht eine große Überzeugungsrede, kramt alle Argumente, die er mal gelesen und gehört hat, hervor. Nö, der sagt es ganz schlicht, in drei Worten. Komm und sieh. Probier es einfach mal aus. Meine Güte, wenn es dir nicht gefällt, brauchst ja nicht wieder hin. Aber versuch's doch einfach mal. Leute, das ist eigentlich nicht schwer. So können wir andere doch auch einladen. Einfach guck's dir mal an. Wenn dann pro Christ ist Anfang März, geh mal hin. Vielleicht ist es was für dich. Vielleicht auch nicht. Komm und sieh. Zum Alpha-Kurs, der im April anfängt. Komm und sieh. Meld dich doch mal an, guck dir den ersten Abend an. Wenn's nichts ist, gut, dann kommst du nicht wieder. Komm und sieh, geh doch mal, schau dir ihn an, diesen GoFresh-Gottesdienst oder den Morgens-Gottesdienst. Komm einfach mal. So war Philippus, ganz schlicht, ganz einfach, und zu dem gehen die Griechen. Und nun ist er sogar auch ein bisschen unsicher. Das gefällt mir auch an ihm. Er weiß gar nicht recht, was mache ich denn jetzt mit denen? Hatte Jesus nicht was gesagt, dass er besonders für das Volk Israel gekommen ist und nicht zu den Heiden? Oder habe ich da was missverstanden? Was macht er? Er geht zu Andreas, der auch mit ihm den Glauben teilt, der mit dazugehört. Er schnappt sich den Andreas und dann gehen die beiden zusammen mit den Griechen zu Jesus. und sagen, hier Jesus, guck mal, hier sind ein paar, die suchen dich. Das tut so gut, wenn man Freunde hat, die mit einem auf dem Weg sind. Philippus und Andreas, ganz unscheinbare Jesusjünger, die tauchen sonst in den Evangelien so gut wie gar nicht auf. Von denen wissen wir fast nichts. Aber das wissen wir, Gott braucht sie. Ich glaube, hier sitzen heute Morgen viele Philippus und Andreas-Leute, auch Andrea-Leute, die andere zum Licht führen können. Heute gibt es viele in unserer Zeit, die andere hinters Licht führen. Das kennen wir ja auch durch die Werbung, durch, ja, gerade auch bei manchen Politikern vielleicht. In Zeiten des Wahlkampfes, wie viele falsche Versprechungen gibt es da? Das wissen wir aus der Erfahrung. Da werden andere hinters Licht geführt, manchmal. Seien wir doch Leute, die andere zum Licht führen. Das ist unser Auftrag. Und es ist nicht schwer. Und nun noch das Dritte, ans Licht glauben. Dann heißt es ein paar Verse weiter. Da sprach Jesus zu ihnen, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch nicht die Finsternis überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Dann heißt es noch ein paar Verse weiter. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Jetzt redet Jesus zu ihnen. Da sind die Jünger dabei, da sind diese Griechen, die ihn gesucht haben, und da steht noch jede Menge anderes Volks bei rum. Und dann sagt er, glaubt an das Licht. Glaubt an mich, meint er damit, denn ich bin das Licht, dazu bin ich in die Welt gekommen. Ja, okay, das wissen wir ja schon. Gerade in den letzten Wochen ging es ja immer wieder um das Licht. So viele Predigten zum Licht gehört, das wissen wir doch schon. Aber dann gibt es hier etwas Merkwürdiges. Eine seltsame Dringlichkeit liegt in der Einladung Jesu. Und darüber haben wir vielleicht noch gar nicht so nachgedacht. Was sagt er? Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Es gibt offensichtlich Momente im Leben, in denen man dem Licht besonders nahe ist. Geschenkte Gelegenheiten, in denen man Gott besonders nahe ist. Und dann gilt es, das Licht zu ergreifen. Ja zu sagen, glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Solche Momente, die können auch wieder vorübergehen und auf einmal ist einem das alles wieder ganz egal. Auf einmal hat einen der Alltag wieder so im Griff und dann ist dieser Augenblick, wo man dem Licht so nahe war, schon wieder weg. König Alexander der Große, er hatte einen merkwürdigen Brauch. Wenn er nämlich mit seinem Heerhaufen vor einer befestigten Stadt lagerte, so überliefern es die Geschichtsschreiber, wenn also eine Eroberung anstand, dann stellte er eine große, weithin sichtbare Laterne auf, die Tag und Nacht leuchtete. Den Belagerten ließ er sagen, solange die Laterne noch brennt, habt ihr Zeit, euch zu besinnen. Wenn sie aber zerschlagen und ausgelöscht ist, so ist die Stadt mit allem, was in ihr ist, unerbittlich verloren. Und so wie er es sagte, so geschah es dann auch meist. War die Laterne zerschlagen, so war die Hoffnung aus. War die Gnadenzeit zu Ende. Jesus sagt, heute, so ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Noch ist Gnadenzeit, noch ist das Licht da. Auch wenn sich Jesus manchmal verbirgt. Merkwürdig, Er ging weg und verbarg sich vor ihnen. So heißt es hier. Seltsam, aber genau das ist doch auch die Erfahrung. Manchmal ist es ja auch trüb im Leben. Manchmal verbirgt sich die Sonne der Liebe Gottes hinter dichten Wolken. Und die Sonne selbst ist nicht mehr zu sehen. Und doch, wir wissen es ja, hinter den Wolken ist sie. Und ihr Licht dringt sogar durch die Wolken hindurch. Und so ist Jesus auch. Auch wenn da Wolken sind, Wolken aus unserer Angst oder Sorgen, Zweifel. Er ist da. Und er verspricht es, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und das zu erkennen, ganz persönlich, ganz neu, das ist die Erleuchtung, die wahre Erleuchtung, um die es geht. Denn was bewirkt Licht? Licht gibt uns Orientierung auf dem Weg, besonders bei Nebel und bei Nacht. Jesus will uns den Weg zeigen. Den Weg auch im Alltag, gerade wenn wir vielleicht vor schwierigen Entscheidungen stehen, vor Prüfungen, vor Aufgaben und wir wissen nicht, wie sollen wir das packen. Licht gibt Geborgenheit. Gerade auch, wenn Dunkelheiten in unser Leben kommen, vielleicht eine Diagnose, die uns umhaut. Und dann ist es gut zu wissen, Jesus ist da, er hält mein Leben in seiner Hand, komme, was kommen mag. Das ist doch Licht. Licht zeigt uns auch die dunklen Flecken in unserem Leben. Da ist noch Sünde, wo wir merken, da trennt uns was von Gott. Und Jesu Licht fällt darauf und es ist das Licht der Vergebung. Er nimmt es weg. So viel bewirkt Licht, das Licht Jesu. Schön, dass jetzt gerade auch die Sonne so hereinscheint in unsere Kirche, wie eine Einladung. Wer Jesus hat, der hat jeden Tag 24 Sonnenstunden. Amen.